Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge des Transformationspodcasts. Wir, das sind wie immer Karl Michael Henneken und meine Wenigkeit Ina Bolten-Wegner. Unser Thema heute ist Old Normal, New Normal oder No Normal. Und wie immer starten wir unsere Podcast-Runde mit der Begriffsbestimmung. Karl Michael, was bedeutet denn eigentlich New Normal?
Also ich habe eben mal gegoogelt. Wenn man googelt, stellt man fest, dass es interessante Überschriften gibt. New Normal, der neue Unternehmensalltag. 7 Schritte ins New Normal. New Normal, welche Trends bleiben nach der Corona-Krise zurück ins New Normal? Und rate mal, wie viele Einträge es insgesamt zu New Normal gibt. Tipp mal.
Also das sind natürlich wieder so Fragen, die du im Assessment Center stellst. Ich würde sagen 3 Millionen oder so.
Okay, locker 2,1 Milliarden zum Thema New Normal. Scheint also ein interessantes Thema zu sein. Ja, was bedeutet das eigentlich, wenn es schon 2,1 Milliarden Ergebnisse bei Google gibt? Also, glaube, man kann sich dem so einerseits definitorisch nähern, aber auch mal schauen, was sich eigentlich dahinter verbirgt. Wenn man sich so einzelne Publikationen anschaut oder auch Präsentationen hört, dann geht es meistens in diesem Zusammenhang um Megathemen wie Digitalisierung, New Work, manchmal auch über Nachhaltigkeit, so als Globalthemen. Und wir finden so eine Reihe von Unterthemen auch, die manchmal etwas enger unter New Normal verstanden werden oder mit assoziiert werden, wie arbeite ich im Homeoffice, Homeschooling, ja.
Aber auch ein bisschen, wenn ich da mal einhaken darf, sag mal, kommen wir nicht eigentlich von diesem Oberbegriff New Work ursprünglich und haben das jetzt so ein bisschen alles in einen Topf vermanscht?
Ja, das glaube ich nicht so, weil das New Normal einfach noch weiterführt. Ich meine, New Work ist ja nicht gleich Digitalisierung, und wenn du solche Sachen wie Nachhaltigkeit noch reinnimmst, zum Teil auch Gesundheit, weil wir stehen ja hier häufig immer im Schatten, muss man sagen, der Corona-Maßnahmen, dann geht es New Normal doch weiter. Und ich glaube, du fragst eigentlich schon indirekt ein bisschen nach der Definition, nicht? Und ich würde sagen, da New Normal ist dann ein neuer Zustand, in dem man, also als eine Wirtschaft, Gesellschaft, nach einer Krise oder nach einem externen Schock hineinkommt, ne? Und diese Situation ist halt anders als die Situation vor einer Krise. Der Begriff ist nicht ganz neu. Der ist sicherlich schon im Rahmen der Finanzkrise 2007, 2008 gefallen mit 9/11. Und jetzt kriegt er eben eine Renaissance im Rahmen der Corona-Pandemie.
Also du sprichst das Richtige an. Also mein Erfahrungshorizont ist an der Stelle so, dass dieses New Normal, wenn man sagt, okay, das umfasst dieses Homeoffice, die Digitalisierung, alle Aktivitäten, die es in größeren, muss ich sagen, und internationalen Unternehmen natürlich stärker gegeben hat, das gibt's ja schon länger, ne? Also dieses New Normal bezieht sich ja schon mehr auf den Gesamtzustand, wie befinde ich mich im Moment, ne? Wie befinde ich mich in Krisensituationen? Was mache ich eigentlich damit? Geht's mir besser? Kann ich mich damit gut abfinden? Und was für eine Rolle spielen Führungskräfte? Und in dem Zusammenhang würde mich das wahrscheinlich noch am meisten interessieren, aus der Führungskraftsicht gesehen, ist das so eine Art Gleichgewichtszustand damit gemeint? Wir sind jetzt alle wieder okay? Oder denkst du, das ist eher etwas, was Führungskräfte eben nicht als Gleichgewicht empfinden sollten? Und gibt es daraus Handlungsideen?
Ja, damit gehst du eigentlich genau auf den Kernpunkt, sag mal, unserer beider Kritik an diesem Thema New Normal ein. Also Old Normal, das ist, wie es früher war, dann überführe ich das Ganze in einen neuen Zustand, New Normal, da gelten neue Regeln, die Regeln lerne ich und dann ist es gut, jetzt mal ganz vereinfacht dargestellt. Ich glaube, und da sind wir beide einer Meinung, das klingt ja auch aus deinen Anmerkungen hier schon, in deinen Anmerkungen auch schon an, so ist es nicht. Wir kommen nicht von einem Gleichgewichtszustand in den nächsten, sondern wir befinden uns hier in einem dynamischen Prozess. Also man kann sich das so vorstellen, alles entwickelt sich, alles ist im Fluss. Und was besonders an dem ist, was wir in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren oder vielleicht 2 Dekaden erlebt haben, das insbesondere durch Technologie getrieben, dieser Fluss immer schneller fließt. So, und wenn so ein Fluss immer schneller fließt, dann bin ich nicht auf einmal wieder in einem neuen Gleichgewichtszustand, in dem ich mich einrichten muss, sondern es geht um was ganz anderes. Es geht um die Frage, wie mache ich mich denn adaptionsfähig, dass ich mich auf diese beschleunigten neuen Zustände oder neuen Umweltsituationen, die auf mich zukommen, dass ich mich darauf einstelle, dass ich anpassungswillig und fähig bin.
Jetzt stellt sich natürlich für den geneigten Zuhörer immer die Frage, anpassungswillig bin ich ja, ich bin auch wahrscheinlich anpassungsfähig, aber wann merke ich denn sozusagen in meiner täglichen Arbeit, dass ich jetzt wieder ein Stück weiter, um bei deinem Bild zu bleiben, in den Fluss gefahren bin, wieder neue Adaptionsmöglichkeiten finden muss? Merke ich das oder ist das eher so, wie mit dem Frosch und dem kochenden Wasser, dass man das eben gar nicht so merkt, sondern das automatisch macht? Wie sind denn deine Beobachtungen dabei?
Ich will mal auch bei einem Bild bleiben, weil wir eben bei dem Fluss waren. Und wenn ich das angucke, wie die meisten Unternehmen auch noch mit Themen wie abrupten Veränderungen umgehen, dann ist man doch, denkt man doch eher so an den Ever Given im Suezkanal, also zum Tanker, ne? Der sich gegebenenfalls auch in so eine Challenge-Situation bringen kann, die einen manövrierunfähig macht, wie wenn starker Wind kommt, ne? Wenn wir hier von Adaptionsfähigkeit sprechen, das gilt für das Unternehmen und auch für den einzelnen Mitarbeiter, den du ansprichst, dann ist es eher fähig und willig zu sein, eine Wildwasserfahrt im Kanu zu unternehmen. Nicht? Also A, dass man nicht Angst vor dem Wildwasser hat, sondern dass das was jedenfalls natürlich eine Herausforderung ansieht, aber dass das Bezwingen dieser Route auch etwas sein kann, was einem am Ende persönlich weiterbringt. Ne? Und man braucht natürlich ein Kanu, den man vernünftig hier manövrieren kann. Und ich glaube, wenn man sich das vor Augen führt, du reagierst ja mal ganz schnell, rechts, links, da ist eine Welle, da ist ein Stein jetzt in meinem Fluss oder meinem Bach. Es geht eigentlich nicht darum, immer jetzt genau festzustellen, dass da ein Stein kommt, sondern dass man irgendwann mal, nicht gleitet, aber automatisch die Technik besitzt, um eben in diesem Wildwasser zu manövrieren. Also ich glaube, es ist kein einzelnes Ereignis, sondern es ist eine generelle Fähigkeit, die man da aufbauen muss.
Also sagst du eher diese Fähigkeiten, die man intrinsisch hat, zu sagen, okay, ich bin okay mit Wandel, ich kann mich da anpassen. Also diese Fähigkeiten sollte man in sich finden als Führungskraft im Unternehmen und die Unternehmen sollten eben auch solche Führungskräfte finden, fördern und sozusagen auf die Leute loslassen, wenn man das so salopp sagen darf. Kann man sowas trainieren, Michael, oder ist das etwas, was sozusagen da sein muss?
Super gute Frage. Könnte man jetzt psychologisch beantworten? Lass mich das jetzt mal eher mit so einer Management-Brille beantworten oder aus Management-Brille sehen. Also grundsätzlich geht es um zwei Dinge. Adaptionswilligkeit, da geht es um Einstellungen. Ja, und das zweite ist Adaptionsfähigkeit, da geht es um Techniken oder Strukturen, die, wenn man willig ist, es einem erlauben, das auch umzusetzen. So, und beides ist entscheidend. Du, Einstellungen zu ändern ist nicht einfach. Deshalb auch mein Hinweis hier auf Psychologie. Aber möglich und Fähigkeit, ganz bestimmt gibt es Tools, bestimmte Prozesse, Strukturen, Technologien, die man einsetzen kann, die Unternehmen als Ganzes adaptionsfähiger machen. Und wenn man sich in so einem, sagen wir mal, agilen Umfeld bewegt, wird man auch als Mitarbeiter automatisch schneller, effizienter und hat auch mehr Spaß an Adaption oder in Veränderungsprozesse einzubringen.
Ich bin ja, wie du weißt, auch Agile Coach und für mich liegt natürlich dieses Thema sehr nahe, diese iterativen Anpassungen an bestimmte Themen, bestimmte Prozesse oder eben auch Projekte, die man durchführt. Also dieses Aufsichtfahren, in der Lage sein, trotzdem das große Ganze zu sehen, wo will denn das Unternehmen hin, in der groben Ausrichtung, glaube ich, ist ein ganz guter Tipp, dass man das immer vor Augen hat. Und meiner Erfahrung nach ist es auch gut, sich jeden Tag nochmal zu hinterfragen, passt das, was ich tue, auch zu diesem großen Ganzen, zu der Vision oder nenne es Mission oder Strategie, je nachdem, auf welchen Schwerpunkt man sozusagen sein Augenmerk legt. Das würde ich jetzt so als Agile-Coach sagen. Natürlich funktioniert Agile auch nicht immer, gerade in Krisensituationen, haben wir ja gerade kurz mal angesprochen. Da muss man natürlich in der Reaktionsfähigkeit schneller sein und sich angucken, wie reagiere ich denn jetzt auf den Krisenmodus. Aber für die längere Sicht, glaube ich, sind so agile, iterative Prozesse meiner Ansicht nach eine gute Sache, den Führungskräften an die Hand zu geben und sie auch darauf zu trainieren.
Sehe ich auch so. Und da kann man sicherlich noch ein bisschen was dann zusätzlich drauflegen. Es geht ja häufig darum, ein anderes Führungsverhalten herbeizuführen. Nicht einfach, aber ist es möglich, ja, eben durch Weiterentwicklung bestehender Führungskräfte, aber auch natürlich, indem man neue Talente ins Unternehmen einbringt. Und da geht es im Wesentlichen auch ums Thema, also im Englischen sagt man dazu Edge-Centric Decision-Making. Das heißt also Verantwortung abgeben. Und wenn du über Krisen sprichst oder agile Prozesse, Strukturen, Scrum etc., wenn man es erreicht hat, dass man im Unternehmen so ein Edge-Centric Decision-Making etabliert, da gibt es verschiedene Wege, das zu tun, dann ist man natürlich in der Krisensituation auch als Führungskraft vielleicht nicht so überfordert, weil man viele ganz große und kleine Entscheidungen hier fällen muss, sondern der Mitarbeiter hat eine gewisse Eigenverantwortung in einem, sagen wir mal, definierten und hier weiter definierten Bereich und nimmt der Führungskraft natürlich hier auch bestimmte Entscheidungsfindung, die Führungskraft darüber fordern würde, einfach ab. Und damit kann man automatisch schneller agieren. Und häufig weiß der Mitarbeiter auch vielleicht besser Bescheid als die Führungskraft, wie man ein bestimmtes Problem auch in einer Krisensituation löst. Das ist sicherlich auch so eine Technik. Darüber hinaus natürlich kann man das Ganze noch etwas formaler gestalten. Also das ist jetzt vielleicht nicht für eine Corona-Krise passend, wo man auf einmal so einen ganz großen externen Schock hat. Aber wenn man, wie gesagt, mal die letzten 10 Jahre Revue passieren lässt, dann bewegen wir uns ja grundsätzlich in einer sich beschleunigenden Welt mit höherer Umweltdynamik. Und wenn man da einfach generell die Steuerung, angefangen von einer Zielvereinbarung, die früher jährlich war, hin zu so einem Ansatz, der mehr in Richtung OKRs oder Objective Key Results geht, zu ändern, nicht? Da ist man halt nicht mehr auf 12 Monate, guckt sich 10 Ziele an, sondern sagt, okay, wir gucken uns für 3 Monate sehr überschaubar, auch wenn sich dann Umweltsituationen ändern, eine bestimmte 3, 4, 5 Ziele an, ja, und das ist in 3 Monaten zu erreichen. Wenn sich die Umweltsituation ändert, habe ich im nächsten Quartal gegebenenfalls andere Ziele, die sind klar messbar, all das ist transparent, also andere Leute wissen auch, woran ich arbeite, das macht es auch leichter, zusammenzuarbeiten und dann in der Krise nicht starr, sondern flexibel entsprechend zu agieren. Und wenn man die Ziele auch noch ein bisschen ambitioniert setzt, dann kann man eine ganz neue Dynamik eben durch solche Methoden im Unternehmen etablieren. Es gibt sicherlich noch weitere Dinge. Können wir mal sehen, ob wir die im Rahmen des Podcasts noch an der einen oder anderen Stelle hier ansprechen.
Okay, dann lass mich mal so ein Zwischenfazit machen. Also New Normal heißt, wir fahren stärker in den konkreten Zielen auf Sicht. Wir setzen die Ziele nicht mehr so global galaktisch wie 12 Monate. Das New Normal heißt auch Delegation an die richtige Stelle, Entlastung der Führungskräfte von Detailarbeit und auf der anderen Seite Übergabe der visionären Führung an die Führungskräfte, die viel stärker dafür sorgen müssen, dass die Mitarbeiter das große Ganze verstehen und auch viel stärker diese Übersetzung machen müssen. Sind wir noch eingebettet in diese große Strategie? Auf der anderen Seite würde ich jetzt noch mal ketzerisch sagen, und du kennst mich, ich komme ja immer mit solchen ketzerischen Einwürfen.
Immer raus damit.
Nicht. New ist das nicht. Ne? Das ist, geht eher darum, dass wir sagen, dieses New heißt, wir implementieren das, was wir schon seit vielen Jahren versuchen zu implementieren, oder nicht?
Ja, ich würde das auch gar nicht New Normal nennen. Ich würde das ganz bewusst abgrenzend No Normal nennen. So haben wir auch den Titel des Podcastes benannt. Es gibt halt nicht wieder einen neuen Gleichgewichtszustand, in dem man kommt, in dem man dann bestimmte Methoden verwendet, sondern es gibt kein Normal mehr oder sagen wir mal so eine Art Komfortzone, in dem ich mich die nächsten 10 bis 12 oder 20 Jahre bewegen kann. Deshalb würde ich das schon daher abgrenzen. Ich glaube, es ist einiges gemacht worden, was du ansprachst. Du sprachst ja auch Scrum und andere agile Methoden an, die insbesondere in der IT ja umgesetzt wurden. Aber wenn man sich das mal für große Unternehmen oder ganze Unternehmensgebilde anguckt und für viele Unternehmen sich jetzt nicht nur einzelne vielleicht Champions raussucht, dann, und das hat, glaube ich, die Corona-Krise gezeigt, wo es von außen ja deutlich geschüttelt hat, dann sind viele dieser Ideen entweder noch gar nicht oder nur halbherzig implementiert. Wenn man in mittelständische Unternehmen geht, ist das diese Spreizung noch viel größer. Da gibt es Unternehmen, die überhaupt nicht mit solchen Konzepten bisher arbeiten. Es gibt natürlich auch welche, die da ganz weit führend sind. Aber ich glaube, da sind wir noch weit von entfernt, so eine Art Adaptionsfähigkeit und Willigkeit in einer Form zu haben, dass das nachhaltig ist und auch resilient ist und dass man die nächste Krise leichter meistern kann oder dass man einer weiteren Beschleunigung in der Änderung der Umweltsituation problemlos Herr werden kann. Ne? Und ich glaube, wenn man einfach sagt, hier, no normal, ne? Glaub gar nicht an diesen Fixpunkt, an dem du dich an das Holz, an das du dich immer klammerst, sondern bilde einfach deine Fähigkeiten, deine Muskeln und deine Intelligenz aus, ja, dich anpassen zu können. Das sollte eigentlich das Primat sein.
Also dann sagen wir doch, im Prinzip wird es nie wieder einen Zustand geben, den wir wie bei Old Normal abgegrenzt definieren können. Wir sagen auch, New Normal ist eigentlich auch nicht so ganz beschreibend oder auch nicht ganz definierend, weil die Fähigkeiten, die Methoden, die Tools, die dafür notwendig sind, die gibt es in der Theorie und auch in Ansätzen in der Praxis. Das Thema ist also, wenn ich das mal zusammenfasse hier, es gibt ein sogenanntes No Normal, was wir jeden Tag gestalten und insbesondere die Führungskräfte in Unternehmen sind die Gestalter dabei, indem sie das auch erklären, indem sie Kollaboration unterstützen und indem sie das vorleben. Vorleben so als Stichwort. Was heißt denn das konkret? Also wir sind ja jetzt so ein bisschen in der Definition gewesen. Wir haben beschrieben, was man machen könnte. Lass uns doch mal so ein Beispiel nehmen. Was heißt denn das konkret? So ein Mittelständler in Deutschland, was könnte der machen?
Gute Frage. Kann man natürlich nicht global galaktisch beantworten. Ich glaube, es gibt ein ganzes Arsenal von möglichen Dingen. Ein paar haben wir eben schon angesprochen. Aus diesem Arsenal oder aus diesem Baukasten, aus der Klaviatur, muss man sich dann für das Unternehmen das jeweils Wichtigste heraussuchen. Ja, und auch das entsprechend priorisieren, was mache ich als erstes, was mache ich danach. Wir sprachen über das Thema Eccentric Decision Making. Was könnte sowas konkret heißen? Na, auf einer Unternehmen, wenn man sagen wir ein größeres mittelständisches Unternehmen hat, was verschiedene Betriebe gleichzeitig führt, dann gibt es ja meistens eine Art Holding oder etwas, nur eine Art Dachorganisation, die einzelnen Betriebe steuert. In so einer ähnlichen Situation war ich auch selber mal, war auf einem internationalen Parkett. Was haben wir da gemacht, um Ad-Centric Decision Making wirklich konkret einzuführen? Da ging es im Prinzip darum, dass es eine klare Vereinbarung gab. Das war auch kodifiziert jetzt in dem Beispiel, von dem ich gesprochen habe. Kodifiziert heißt 20-30 Seiten niedergeschrieben, welche Entscheidungsverantwortung die einzelnen operativen Einheiten hatten. Das betrifft bestimmte budgettechnische Entscheidungen, also wie viel kann ich jetzt ausgeben, bis hin zu bestimmten strategischen Entscheidungen, die man entweder in Abstimmung oder nicht in Abstimmung mit der Zentrale entsprechend tätigen kann. Und wir haben das damals, solange ist das auch noch nicht hier, vor anderthalb Jahren wirklich so massiv umgekrempelt, dass die operativen Einheiten nur noch ein Drittel der, sagen wir mal, Koordinationsaufwände mit der Zentrale hatten und viel stärker eigenständig entscheiden konnten. Das kommt natürlich auch, wenn man sowas implementiert, muss man immer, sagen wir mal, die beide Seiten der Medaille sehen. Das konnten wir machen, weil wir gleichzeitig auch ein sehr gutes Informationssystem eingeführt hatten, was sozusagen in Echtzeit oder zumindest sehr, sehr zeitnah, natürlich auch über den Zustand der jeweiligen Operations oder Einheiten Aufschluss gegeben hat, sodass man, im Nachhinein noch gegensteuern konnte oder nicht erst nach 3-6 Monaten sah, dass irgendwas vollständig aus dem Ruder lief. Aber die Entscheidungsfindung und die Steuerung war eigentlich dann bei den operativen Einheiten. Und das kann man, wie gesagt, kodifizieren. Das kann man, wenn man jetzt ein viel, sagen wir mal, bodenständigeres Beispiel nimmt, sagt man, nehmen wir mal ein Callcenter-Agent, welche Möglichkeiten hat er denn einem Kunden bei einer Beschwerde einen Rabatt zu geben oder zusätzliches Produkt anzubieten, wenn er etwas verkauft? Ne? Inwieweit muss er sich da mit jemandem vorher abstimmen? Auch dort kann man Entscheidungsspielräume durchaus sehr einfach ausweiten und damit konkret etwas tun. Jetzt gibt es, das ist jetzt wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt, lass mich einfach mal 2-3 andere Sachen noch nennen, ohne sie im Detail jetzt zu erläutern, um zu zeigen, dass es eben so großen Toolkasten gibt, aus dem man ja auswählen kann. Es geht um Führungskraft als Coach. Es geht um das Thema Objective Key Results, über den wir eben schon gesprochen haben. Es geht aber auch darum, Hierarchien vielleicht flacher zu machen im Unternehmen. Es gibt Großunternehmen, die haben nur 3 Hierarchieebenen, glaubt man gar nicht. Chef, Führungskräfte und Mitarbeiter, ne? Und eine Kontrollspanne von 10. Es gibt Fragen, wie man eher horizontale Karriereentwicklungspfade in einem Unternehmen aufbaut, Karrierelebenszyklus anpasst, agile Zellen im Unternehmen aufbaut, die so bestimmte Sachen mal geschützt, ohne jetzt in dem großen administrativen Prozess begraben zu sein, umgeht. Es gibt crossfunktionale Arbeitsorganisationen, Tribes und Squads. Da gibt es ein ganz großes Arsenal, aus dem man dann etwas raussuchen muss, was für das Unternehmen gerade in die Richtung geht, wo es den höchsten Impact hat. Und das dann auch, sollte man sich auch über einen längeren Zeitraum vielleicht planen, so eine Art Blueprint dafür entsprechend entwickeln. Aber das jetzt so, sagen wir mal, aus meinem direkten Erfahrungsumfeld, wie siehst du das denn? Was fällt dir denn als ganz konkrete Maßnahme ein, die jetzt vielleicht in meiner etwas ausführlicheren Darstellung noch nicht zum Zuge gekommen ist?
Ja, also ich hab natürlich ja sehr gut zugehört zu den Themen, die wir natürlich beide auch immer besprechen und die du jetzt hier auch nochmal illustriert hast als Beispiele. Was ich hinzufügen möchte, ist aus meiner Erfahrung, für all diese Themen, wenn man sozusagen Hierarchien flacher macht, wenn man delegiert, dass Entscheidungen anders getroffen werden und so weiter, gibt es ein zentrales Thema für mich, das ist nämlich Vertrauen, Vertrauenskultur. Das heißt, man muss in einem Unternehmen feststellen, wie hoch ist der Grad des Vertrauens. Und wenn er hoch ist, dann sind diese Maßnahmen, die du genannt hast, wirklich sehr erfolgreich und sehr durchschlagend. Und es gibt sofort den direkten Impact und die Mitarbeiter und auch die Führungskräfte sehen das und können das tatsächlich auch fühlen. Also wenn Vertrauen da ist, funktioniert das sehr gut. Wenn das Vertrauen sozusagen noch nicht so da ist, dann glaube ich, tut jedes Unternehmen gut daran, an der Vertrauenskultur zu arbeiten. Und wie kann man das machen? Natürlich immer mit Pilotprojekten, immer mit sehr viel Kommunikation und auch immer mit dem Vorleben durch das Management und zwar durch alle vorhandenen Hierarchieebenen hindurch. Und da müssen sich die Unternehmen auch nochmal ganz ehrlich untereinander mit ihren Personalberatern und auch ihrem Board auseinandersetzen und sagen, wie läuft denn das bei uns? Wie vertrauensvoll sind wir denn? Haben wir eine Ja-Sager-Kultur? Sind wir divers genug? Lassen wir andere Meinungen zu? Also da gibt es einen ganzen Strauß an Maßnahmen, die sicherlich ganz stark auch von den Personalabteilungen betrieben werden müssen, sich anzugucken, sind denn unsere Führungskräfte in der Lage, vertrauensvoll diese ganzen Tools und Systematiken einzusetzen. Also du hast OKRs genannt, du hast flache Hierarchien genannt, Delegationen von Entscheidungen und so weiter. Also da, glaube ich, kommt eine entscheidende Rolle auf die Personalabteilungen zu, die im Moment immer noch leider hauptsächlich administrieren. Da, denke ich, ist sehr viel noch im Beratungsaufwand notwendig, durch solche Menschen wie du und ich zum Beispiel, die sowas auch in Unternehmen eingeführt haben oder auch Unternehmen beraten haben oder auch selber gemacht haben, das Coaching von Führungskräften zu benutzen, dass sie selber Coaches werden können und dass dann eine vertrauensvolle Kultur entstanden ist, wo die Mitarbeiter wissen, sie können sich entwickeln, sie können in das No-Normal reingehen, ohne Ängste zu haben, dass sie nicht gehört werden oder dass ihre Meinung nicht zählt oder ihre Entscheidungen nicht anerkannt werden. Also das ist der eine Punkt. Also Vertrauen, Personalverantwortung plus Personalabteilung, das, glaube ich, sind die Key Player. Die andere Geschichte, die mir zu diesen Themen immer transparent wurde, ist nämlich Transparenz im Unternehmen. Transparenz heißt, dass diejenigen genau Bescheid wissen, die Bescheid wissen müssen. Du hast angesprochen, dezentralisierte Entscheidungsfindung, aber klare Informationsstrukturen zur Zentrale zum Beispiel oder zu anderen Stakeholdern. Sogar Kunden und Lieferanten müssen besser Bescheid wissen. Und da kommt natürlich meine IT-Affinität wieder ins Spiel. Es gibt so viele grandiose Technologien, die man für den Informationsfluss, für die Transparenz in Unternehmen nutzen kann und auch nutzen sollte. Da, denke ich, ist auch sehr viel Beratungs- und Implementierungsbedarf vorhanden. Also das sind so die zwei großen Themen, die ich immer sehe, die mir auch begegnen, wo man sagt, nutzt die Technologien für die Transparenz und zur Kooperation, nutzt die Kooperation zur vertrauensvollen Zusammenarbeit und zum Coaching der Mitarbeiter und der Führungskräfte.
Du hast ja den HR-Aspekt jetzt hier auch schon angesprochen mit Thema Vertrauen. Wie führen Führungskräfte? Wie sieht das denn aus, wenn man ein größeres mittelständisches Unternehmen hier mal vor Augen hat und das transformieren soll und dabei das Thema ja, Talentmanagement, Skills sich vor Augen führt, hin zu einer resilienten, No-Normal-Adaptionsfähigkeit? Was denkst du, muss man denn in dem Zusammenhang machen? Da gibt es ja vielleicht auch etwas unangenehmere Themen, denen man sich da widmen muss.
Also wie immer in solchen Fällen ist es sehr wichtig, dass man eine Bestandsaufnahme macht. Wo stehen wir denn? Also ganz klar, sich nicht irgendwie täuschen lassen, dass das alles schon super ist und wir dann nur noch ein bisschen da hier und da Coaching machen müssen und ein bisschen da Consulting machen müssen und dann läuft das schon. Also Bestandsaufnahme, wer ist denn bei mir im Unternehmen Führungskraft? Wie ist diese Führungskräftemannschaft aufgestellt? Tatsächlich solche Themen zu nutzen, Personas zu bauen, also eine Beschreibung von modellhaften Führungskräften. Ja, und wie ist denn mein Ist-Zustand Persona und wie ist denn die Persona, die ich in einem bestimmten Bereich haben möchte? Und das kann natürlich variieren zwischen jetzt sagen wir der IT-Abteilung und der Personalabteilung oder der Operations oder dem Finanzdepartment. Aber der Punkt ist immer, ich muss mir darüber im Klaren sein, im Unternehmen, was ist denn meine Führungskraft, was ist die Persona der Führungskraft, die ich brauche für einen bestimmten Themenbereich. Das ist das Erste. Die zweite Geschichte ist tatsächlich, sich die Kolleginnen und Kollegen anzugucken und zu sagen, wer ist inwieweit nah an der Persona dran, wer ist inwieweit entwicklungsfähig und wen, ja, und du hast schon die schwierigen Entscheidungen gerade genannt, wen können wir vielleicht auf dem Weg nicht entwickeln? Wer passt nicht zu unserer wünschenswerten Führungskraft der Zukunft, die dann No Normal tatsächlich im Fluss in der Adaptionsfähigkeit mit den Mitarbeitern machen kann? Und dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich dann überlegen, was man mit den Führungskräften macht, die nicht entwicklungsfähig sind. Diese Themen werden wir vielleicht mal in einem der nächsten Podcasts besprechen, was man da macht. Und was macht man mit den Führungskräften, die entwicklungsfähig sind? Und welche sind meine Role Models, die schon dort sind? Und diese Role Models würde ich auch immer in die Verantwortung nehmen, andere Führungskräfte dort mitzunehmen, sie anzuleiten, in Buddy- oder Patenprogramme mitzunehmen und zu sagen, guck mal, du kannst solche Dinge so und so mit deinen Mitarbeitern machen. das und das hat bei mir gut funktioniert in diesem unseren Unternehmensumfeld. Also das sind zwei oder drei, würde ich sagen, ganz wichtige Themen: die Bestandsaufnahme, die Zieldefinition und das Bestimmen des Ist-Zustands, wie gut sind wir aufgestellt in unserer Führungskräftemannschaft.
Lass uns vielleicht mal über Erfolgsfaktoren sprechen, haben wir an ein, zwei Stellen schon mal erwähnt, aber wie kann man denn eine Transformation zur Resilienz, auf No Normal gut reagieren zu können, hinbekommen, wenn man das jetzt sozusagen von einer Top-Down-Perspektive, nicht der Perspektive eines einzelnen Mitarbeiters oder einer Führungskraft sieht? Was denkst du, braucht man dafür, wenn man das aus Sicht eines Geschäftsführers sieht oder vielleicht sogar nochmal eines Aufsichtsrates so eines Unternehmens?
Naja, also ich denke, erstmal muss man natürlich sich immer damit beschäftigen, was ist denn die Vision meines Unternehmens? Passt die noch zu meinem Umfeld? Passt die noch zu meiner Kundenstruktur? Passt die noch zu meinem Produkt und so weiter? Das ist ja diese größere Erzählung. Transformation hört nie auf, geht immer weiter in der Adaptionsfähigkeit. Das ist klar. So, wenn wir jetzt also unseren Geschäftsführer anschauen, der top-down dann runterschaut, der wird natürlich sich überlegen müssen, wie sind die Kommunikationsstrukturen? Ist das jedem in meinem Unternehmen klar? Wen habe ich um mich herum? Muss ich die Menschen um mich herum anders auch selber wahrnehmen? Muss ich sie vielleicht auch selbst schulen lassen? Muss ich sie vielleicht auch austauschen, weil es zu viele Ja-Sager gibt, weil mir die Leute nach dem Mund reden? Also ich glaube, die Rolle des Geschäftsführers ist mittlerweile noch viel stärker in Richtung Kommunikator gegangen und noch viel stärker hinzuschauen, mit wem umgebe ich mich in meiner direkten täglichen Zusammenarbeit. Gibt es genug Kontra? Gibt es genug Kritik? Gibt es genug Feedback, dass ich wach bleibe und die veränderten Dinge selber sehe und auch selber adaptieren kann? Also kann ich die Geschichte meiner Vision, kann ich die Geschichte meiner Unternehmensstrategie adaptieren, weil ich wach bleibe und weil ich mich nicht nur mit den selben Menschen umgebe, die mir immer nach dem Mund reden. Ich glaube, das ist extrem wichtig.
Ja, das sehe ich auch so. Ich denke auch, was du angesprochen hast, dass das Leben für die Geschäftsführer nicht einfacher wird, sondern in so hochdynamischen oder immer dynamischer werdenden Umweltsituationen schwieriger, ist klar. Ich möchte noch was ergänzen zu dem, was du gesagt hast, was ich, wie gesagt, alles unterstreiche. Gut, manche Leute haben eine angeborene Fähigkeit, mit solchen Situationen fertig zu werden. Aber ich glaube, wenn man sich alle Geschäftsführer aller Unternehmen anschaut, wäre das einfach utopisch anzunehmen, dass jeder sowas mitbringt. Da ist dann für mich immer die Frage, gibt es eigentlich Tools, gibt es irgendwas, was man den Leuten an die Hand geben kann, damit sie nicht lost in space sind, sondern ja, so eine Gitter, eine Struktur haben, an dem sie sich orientieren können. Ich persönlich kann sagen, ich habe mit mehreren Leuten zusammen einen 360-Grad-Transformationsansatz entwickelt, den man sehr gut für solche Situationen nutzen kann und die auch im Rahmen des Coachings bei anderen Unternehmen zum Einsatz gekommen ist. Und die gehen genau so vor, wie du schon angerissen hast. Man guckt sich erstmal so eine Art Transformationslandkarte, das große Ganze an. Was will ich denn eigentlich erreichen? Neue Geschäftsmodelle, neue Wege der Kundeninteraktion, neue Produkte oder Dienstleistungen. Wenn das gegeben ist, dann geht man in die operationale Umsetzung über. Gegebenenfalls kann man sowas mit der Geschäftsführung auch bearbeiten oder erarbeiten, wenn es das noch nicht gibt. Aber daraus ergeben sich dann ganz klare Anforderungen an, sagen wir mal, neue Arbeitsplätze, New Work, neue Betriebsmodelle und die Technologieinfrastruktur, die du ja schon angesprochen hast. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, wenn man diese sechs Felder, also neue Geschäftsmodelle, neue Kundeninteraktionen, neue Produkte, New Work, Betriebsmodelle und Technologie, wenn man da ganz grob weiß, wo es hingeht, dann kann man im zweiten Schritt, das haben wir auch gemacht, sogenannte Transformations- oder Agilisierungs-Playbooks ausrollen, die genau die ganzen Komponenten, über die wir jetzt hier in der letzten halben Stunde schon einzelnen Facetten gesprochen haben, sozusagen in einen gesamten Blueprint hereinpackt und dann eben auch für ein Unternehmen priorisiert. Das mache ich als erstes, das mache ich danach. All das hilft häufig Geschäftsführern, sich sozusagen in so einem Dschungel zu adaptieren, sodass auch da keine Überforderung mit dem Thema New Normal notwendigerweise eintreten muss.
Ja, also ich stimme dir da hundertprozentig zu. Also Struktur ist natürlich wichtig. Man kann ja jetzt nicht reinspringen und sagen, so, jetzt kommunizieren wir mal anders oder so, jetzt vertrauen wir uns allen. Ich bin, wie du weißt, ein großer Freund von Measurements. Die Messung des Erfolges ist natürlich ganz wichtig. Und die Messung des Erfolges hängt immer davon ab, wie definiere ich meine OKRs oder auch vielleicht aus der alten Welt die KPIs. Das ist natürlich entscheidend, dass ein Geschäftsführer sich immer wieder rückversichern kann, bin ich denn noch auf meiner Roadmap, bin ich denn noch on track? Und das hat sich nicht geändert. Ja, nur die Vorzeichen, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen sollten in der Zukunft, adaptiv, trustful, sehr viel mehr kommunikativer und sehr viel transparenter, als es bisher war. Das, glaube ich, ist das Thema für jeden, der ein Unternehmenslenker ist. Und da sollte er sich meiner Ansicht nach auch immer Hilfe holen. Also das kann kein Mensch allein und das kann auch wahrscheinlich keiner in der Industrie alleine, sondern man sollte sich Hilfe holen von Leuten, die das entweder schon gemacht haben, Leute, die einen coachen können oder einfach auch jemand sich suchen, mit dem man nur ins Sparring gehen kann und dort sagen kann, hey, wie siehst denn du das? Ja, wie hast denn du das empfunden? Wie hast denn du das gemessen? Wie hast denn du deine Roadmap aufgebaut? Wann habt ihr pivotieren müssen? Ja, wann habt ihr gemerkt, eure Priorisierung stimmte nicht? Wen habt ihr euch dann ins Boot geholt? Kennt ihr jemanden, der uns dort weiterhelfen kann und so weiter? Also dieser Input von außen und sich das anzugucken, wie hat meine Industrie das gemacht und wie haben das auch andere Branches gemacht, glaube ich, wird viel wichtiger. Also mehr offene Augen, mehr Hilfe von außen, sowohl intern von außen, also als von den internen Kolleginnen und Kollegen, als auch von außen, glaube ich, ist extrem wichtig. Also nochmal dieses Kommunikationsthema, da müssen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer ran und müssen sich auch dem stärker stellen. Also sowohl die Kommunikation hin zu einer Veränderungsroadmap oder einer Transformationsprogrammatik, als auch währenddessen und natürlich auch in der täglichen Arbeit. Ich glaube, da können wir niemanden rauslassen. Ja, also das ist meine Meinung dazu.
Lass uns zum Abschluss noch mal eine Frage kurz beleuchten. Wenn man das jetzt so implementiert, wie wir das jetzt dargelegt haben, wie lange dauert das eigentlich aus deiner Erfahrung heraus, bis man nachhaltig eine stärkere Adaptionsfähigkeit in einem Unternehmen etabliert hat oder die bestehende Adaptionsfähigkeit wirklich deutlich verbessert hat?
Also das kommt natürlich immer auf die Größe des Unternehmens und die Größe der Unternehmenseinheit an, die man da sozusagen beackert, um das so salopp zu sagen. Aber meiner Erfahrung nach sind solche Anstrengungen zwischen 2 und 5 Jahren auf jeden Fall einzuplanen. Also das geht nicht von heute auf morgen, bin ich mir hundertprozentig sicher und das ist auch meine Beobachtung.
Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Also wenn es schnell geht, 2 bis 3 Jahre, das findet man aber häufig dann bei Unternehmen, die auch eine entsprechende Altersstruktur haben, gute Ausgangsvoraussetzungen. Aber 5 Jahre sehe ich auch als nicht unrealistisch an. Und wenn man zu sehr großen, sehr traditionellen Unternehmen mit den großen Tankern, Ever Given, wie wir am Anfang Suezkanal darüber gesprochen haben, dann sprechen wir zum Teil auch über eine Dekade. Das soll nicht demotivierend wirken, aber das muss man im Hinterkopf haben. Aber der Prozess ist ja auch nicht so, dass man irgendwann mal anfängt und nach 10 Jahren ist dann eine bestimmte Fähigkeit da, sondern es ist wieder Aufbau von Muskeln. Das geht kontinuierlich vor sich. Und es gibt natürlich Dinge, die man so nach 6 Monaten auch schon im Sinne von Quick Wins erzielen kann. Und das ist auch wichtig, um die Mitarbeitenden hier bei der Stange zu halten, um zu zeigen, ja, das funktioniert wirklich, was wir machen. Deshalb sehe ich immer persönlich so 2 Zeitachsen. Das eine, in 6 Monaten die ersten Quick-Wins realisiert haben. Deshalb muss man genau gucken, was man priorisiert in so auf seiner Agenda. und dann eben einen klaren Plan haben für die nächsten 2 bis 3 Jahre. So, da sollte auch ambitioniert sein. Manche sagen, kann man frisch mal vielleicht auch schneller hin, als man denkt. Man darf aber, muss eine gewisse Geduld auch, glaube ich, mitbringen, wenn man dann im Jahr 5 landet. Aber wenn man es in 5 Jahren geschafft hat, ist das, denke ich, schon eine ganz enorme Leistung, insbesondere bei größeren Unternehmen.
Ja, das sehe ich auch so. Ich sehe nur ganz klar auch, dass man immer wieder von den Erfolgen reden muss. Und diese Quick Wins, die du am Anfang genannt hast, die sind immens wichtig, um deine Stakeholder bei der Stange zu halten. Also es ist am Anfang wirklich immens wichtig und gut, dass du diesen Punkt ansprichst, dort zu zeigen, es geht was voran. Man kann das tun. Und man kann es auch in relativ kurzer Zeit tun. Ja. Und dabei helfen natürlich meine agilen Methoden doch sehr stark. Okay, so zum Abschluss nochmal. Ich weiß, wir beide können sehr lange noch weiterreden darüber. Also wir würden jetzt sagen, no normal ist das neue Environment oder ist das Environment, mit dem wir uns beschäftigen werden. Wie auch immer wir das alte Old Normal oder das alte New Normal labeln, dahin zurück wird es sicherlich nicht mehr gehen. Die gute Nachricht ist, das ist kein Einmalaufwand, das ist gut investierte Zeit, sich mit diesen Transformationsthemen zu beschäftigen. Und die gute Nachricht ist auch, dass Unternehmen gut daran tun, Transparenz innerhalb des Unternehmens voranzutreiben, gute Kommunikation zu fördern und eine vertrauensvolle, kooperative Führungskräftemannschaft zu haben. Das wären so meine Takeaways und natürlich, dass es ein bisschen dauert und wie ein Muskel ist, solche Anstrengungen im Unternehmen zu implementieren. Ein letztes Wort von dir, Karl Michael?
Dem könnte ich eigentlich nur noch eine Sache hinzufügen. Neben dem Kopf spielt der Bauch oder das Gefühl eine große, große Rolle dabei und man macht hier keinen klassisches Veränderungsmanagement, Change Management, da haben wir ja auch im letzten Podcast schon drüber gesprochen, sondern man muss die ganzen Maßnahmen emotional verankern und mit Botschaftern oder Rollenmodellen im Unternehmen verknüpfen. Dann kann das zu einem sehr großen Erfolg führen. Und ich glaube, es geht immer um Adaptionswilligkeit und Fähigkeit. Und wenn man die ersten Quick Wins realisiert, wird man eine viel, viel größere Adaptionswilligkeit bei seinen Mitarbeitenden erkennen, als man vielleicht ganz am Anfang vermuten kann. Aber ansonsten hast du das perfekt zusammengefasst hier.
Gut, da bleibt mir nur noch herzlichen Dank zu sagen, Karl Michael, und herzlichen Dank allen, die zugehört haben heute. Das war unsere 3. Folge des Transformations-Podcasts, heute zum Thema Old Normal, New Normal oder No Normal.